Morgen miteinander. Naja. Ja, wann hast du das letzte Mal ein Selbstgespräch geführt? Bei mir war das letzte Woche am Montag, als wir auf der Pirsch waren, nach einer neuen Lampe für das Technikräumlein. Da war ich im Coop Baucenter, war da in den Regalen und habe da die Schachteln angeschaut und plötzlich habe ich gesehen, dass da ein Kleber drauf war. Und dann habe ich laut zu mir gesagt, das darfst du gar nicht kaufen. Es war abgesperrt, weil es ja nicht für den täglichen Gebrauch ist. Ja, war abgesperrt. Und dann habe ich geschaut, hat mich jemand gesehen und gehört? Zum Glück waren die Leute ein wenig in Entfernung. Ja, stille Selbstgespräche, die führt jeder. Laute Selbstgespräche führt man von Zeit zu Zeit. Das ist eigentlich auch nochmal. Man führt sie laut, um sich Mut zu machen und sagt, doch, das kannst du, das geht noch, das erreichst du noch. Oder man warnt sich so, eben, pass auf, darfst du nicht kaufen. Man korrigiert sich selbst. Achtung, so Selbstgespräche, das ist normal und die können ganz lustig sein. Wenn Kinder Selbstgespräche führen und da beim Spielen mit sich selber reden, dann kann man darüber lachen, das ist herzig und so. Es kann hilfreich sein, wenn man sich selbst die Lösung vorsagt von komplizierten Dingen, weil man es einfach noch im Ohr haben muss und sonst nicht begreift. Und es kann natürlich peinlich sein, wenn du da im Laden stehst und plötzlich laut mit dir selber sprichst und die anderen denken, ja, hat er mich gemeint und so? Das kann komisch herauskommen. Also Selbstgespräche sind normal. Und Selbstgespräche, die offenbaren, was man denkt. Sie offenbaren, was man fühlt. Sie offenbaren, wie es einem geht. Sie offenbaren einem, wie es der eigenen Seele geht. Und Gott ist es wichtig, wie es unserer Seele geht. Und darum interessiert er sich für unsere Selbstgespräche. Darum hört er bei unseren Selbstgesprächen sehr gut zu. Besonders dann, wenn wir sie laut sprechen, dann wird etwas deutlich vom Zustand unserer Seele. Und weil das so ist, hat Jesus jemandem so eine Geschichte mit einem Selbstgespräch erzählt, um ihm zu zeigen, wie es um seine Seele steht. Und ich lese den Text aus Lukas 12, 16 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hat gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Mann, der Selbstgespräche geführt hat. Denn er spricht ja, ich will sagen, zu meiner Seele. Ein Selbstgespräch. Und das Selbstgespräch offenbart, was das Wichtigste in seinem Leben war. Was die Mitte seines Lebens war. Es war sein Besitz, seine Früchte, sein Korn, seine Vorräte und seine Vorratskammern. Das Selbstgespräch offenbart, was die Mitte seiner Seele war. Es war sein Besitz. Und das Selbstgespräch offenbart noch etwas anderes, dass er in einer Selbsttäuschung gelebt hat. Der Mann täuscht seiner Seele vor, dass sie Ruhe findet, wenn sie viele Vorräte hat. Dass sie zufrieden wird, wenn die Scheunen voll sind. Dass sie Ruhe findet, wenn er genug gesammelt hat. dass sie Sicherheit hat und Halt und dass ihr nichts passieren kann. Aber das ist eine Selbsttäuschung. Auf einen Schlag wird der Mann alles verlieren. Seine Vorräte, seine Scheunen, seine Sicherheit, seine Ruhe und sogar seine Seele. Und er verliert damit das Kostbarste, das er überhaupt hat. Er hatte zwar viel Reichtum angehäuft, aber er hat seine Seele verloren. Und es ist genau das geschehen, was eben Jesus in Matthäus 16, 26 sagt. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Und genau das, was Jesus in dieser Aussprache, in diesem Bibelvers sagt, genau das ist diesem Mann passiert. Weil er sich selbst etwas vorgemacht hat. Weil er sich selbst getäuscht hat. Und damit ist er nicht allein. Es gibt viele Menschen, die sich etwas vormachen und ihre Seele täuschen, die in einer Selbsttäuschung leben. Sie täuschen ihre Seele vor, dass sie Ruhe finden wird, wenn der Kontostand noch etwas höher sein wird, wenn man das noch gekauft hat, wenn dieser Traum sich noch erfüllt hat, wenn dieses Ziel erreicht ist. Sie täuschen ihre Seele, denn es tut so gut, wenn Frieden in Griffnähe ist. Oder sie täuschen ihre Seele, was die Mitte ihrer Seele ist. Sie sagen sich, ich hänge nicht am Luxus. Sie sagen sich, ich kreise nicht um mich selbst. Ich bin nicht abhängig von anderen. Denn es tut so gut, sich vorzutäuschen, dass Jesus die Mitte der Seele ist. Oder sie täuschen sich, wie frei sie sind. Sie sagen zu sich selber, ich bin doch nicht süchtig. Ich bin nicht abhängig. Das kann ich sofort aufgeben. Ist kein Problem für mich. Das bindet mich doch nicht. Nein, diese Gewohnheit kann ich sofort sein lassen. Denn es tut so gut, sich zu sagen, wie frei das man ist. Oder sie täuschen sich und sagen zu ihrer Seele, dass sie nicht schuld sind. Sondern andere sind schuld. Die Umstände sind schuld. Die Vergangenheit ist schuld. Das Schicksal ist schuld. Gott ist schuld. Denn es tut einem so gut, wenn man sich sagen kann, der eigenen Seele sagen kann, ich bin doch nicht selber schuld. Oder sie täuschen sich selbst darüber, in welchem Zustand die eigene Seele sich befindet. Und sie sagen zu sich selber, ich bin doch nicht hilfsbedürftig. Ich kann das noch alleine. Das geht schon noch für mich. Oder sie sagen mir, mir kann das nicht passieren. Sie sagen sich, mit diesem Verhalten stelle ich mir doch nicht selbst ein Bein. Denn es tut so gut, sich selbst zu sagen, dass es der eigenen Seele gut geht. Oder sie täuschen sich darüber, wie es um ihre Beziehungen steht. Sie sagen sich und ihrer Seele, dass ihr Partner glücklich mit mir ist. Dass mich die Mitarbeiter schätzen. Dass meine Freunde zu mir stehen. Dass meine Nachbarn mich prima finden. Und dass das Umfeld froh ist, dass es mich gibt. Sie täuschen sich ihre Seele, wie beliebt, dass sie sind. Oder sie täuschen sich selbst, wie wichtig, dass sie sind. Sie sagen zu sich selber, ich bin eine bedeutende Person. Und schreiben das auf die Visitenkarte. Dann ist unten so eine lange Litanei, wer man ist und was man alles für Stellungen hat, wie wichtig, dass man ist. Oder sie täuschen sich selbst und sagen sich, es geht nicht ohne mich. Ohne mich funktioniert das Ganze nicht. Sie täuschen ihre Seele, denn es tut so gut, zu glauben, dass man von Bedeutung ist. Oder sie täuschen sich und sagen ihrer Seele, wer sie sind. Sie sagen zu sich selbst, ich bin die Person oder wie die Person, die mein Vorbild ist. Ich bin unheimlich begabt, denn es tut gut, der eigenen Seele zu sagen, dass man selbst eine bewundernswerte Person ist. Und sie täuschen sich und ihre Seele, was am Ende des Lebens bleibt. Und bei dem Bauern in dem Gleichnis war es
sein Besitz, sein Erfolg, seine Macht und sein Ansehen. Aber das alles zählt bei Gott nicht. Bei Gott zählt nicht, welchen Erfolg, das man errungen hat, welches Ansehen, das man genossen hat, welches Beziehungsnetz, das man aufgebaut hat, welche Macht man gehabt hat und welchen Einfluss man ausgeübt hat, was man alles vollbracht und getan hat. Bei Gott zählt, wer man ist. Bei Gott zählt, wer du bist, was du für eine Seele bist. Am Ende deines Lebens ist entscheidend, was für eine Seele du bist. Denn die Seele ist das Einzige, was du mitnimmst in die Ewigkeit. Du nimmst nicht deinen Besitz mit, du nimmst nicht deine Erfolge mit, du nimmst nicht dein Ansehen mit, nicht deinen gestylten Body. Das alles nimmst du nicht mit. Wenn du gestorben bist, wird dein Besitz ein anderer bekommen. So wie es Jesus im Gleichnis sagt, wer wird dann besitzen, was du angehäuft hast? Erfolge werden vergessen gehen, früher oder später. Ansehen verblasst, der Körper zerfällt. Aber du und deine Seele werden in der Ewigkeit erwartet. Darum zählt am Ende nicht, was man alles getan hat und angehäuft hat, sondern wer man ist. Es zählt, wie eng verbunden, dass man mit Jesus war, wie erfüllt, dass man vom Heiligen Geist war, ob man charakterlich gefestigt war. Es zählt, ob deine Seele ihre Mitte in Jesus gehabt hat, ob du in Übereinstimmung mit Gottes Willen gelebt hast, und ob du mit deiner Existenz, mit deiner Seele, mit deinem Leben Gott geehrt und angebetet hast. Und es zählt, ob du eine Person geworden bist, die Jesus ähnlich ist. Ob du voll bist von der Liebe, von der Güte, von der Barmherzigkeit, die Jesus auszeichnet. Am Ende des Lebens zählt, ob du Jesus ähnlicher geworden bist. Das ist das Ziel des Lebens. Und das nennt Paulus auch so, als Bestimmung unseres Lebens. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist ein Vers, der gerne herbeigezogen wird, um da irgendwelche Prädestinationslehren auszubreiten. Aber das ist für mich eigentlich sekundär und wenig interessant. Aber er redet vor allem über die Bestimmung unserer Seele. Für was wir bestimmt sind. Und wir sind dazu bestimmt, Jesus ähnlicher zu werden. Das Ziel Gottes mit uns ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn du das möchtest, dann musst du deine Seele loslassen. Dann musst du deine Seele in die Hände Gottes legen. Und du musst dich verändern lassen. Um eine Person zu werden, die Jesus ähnlich wird, benötigt es einen Veränderungsprozess. Und der hört nicht einfach auf, wenn man sich irgendwie bis zu einem gewissen Punkt verändert hat. Das hört nicht einfach auf, wenn man pensioniert ist und dann kann sagen, so, jetzt haben wir 65 Jahre lang, habe ich da an mir herumgebastelt oder habe an mir herumbasteln lassen und jetzt ist gut, jetzt segeln wir dem Ende entgegen. Dieser Veränderungsprozess endet erst mit dem Tod. Und es ist ein Veränderungsprozess, der Heilige Geist wirkt. In kleinen Schritten, peu à peu. Mit ermutigen Durchbrüchen, wo man wirklich merkt, da hat sich ein Knopf gelöst in meinem Leben. Mit Herausforderungen, die mir immer wieder begegnen. Vielleicht mit Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen habe. Vielleicht mit Widerständen, mit denen ich kämpfe. Leid, das mich trifft. Prüfungen, die unerwartet kommen. Und das erklärt vielleicht, wieso diese Dinge immer wieder kommen. Weil sie zu einem Veränderungsprozess gehören, den Gott mit uns gehen möchte. Und der fromme Ausdruck für das, das nennt sich Heiligung. Es gibt also da Ausdrücke dafür. Und das Ziel ist, verändert zu werden zu einer Person, die erfüllt ist vom Heiligen Geist und dem Wesen von Jesus Christus. Dann ist man eine Person, die reich ist in und bei Gott. Dann ist die Seele bereit für die Ewigkeit. Und die Seele des Mannes in der Geschichte, die war es nicht. Denn er hat nie nach dem Ziel Gottes für sein Leben gefragt. Für ihn gab es nur seine Ziele, seine Ideen, seinen Besitz. Es hat sich alles um das gedreht. Und die Mitte seines Lebens, seiner Existenz und seiner Seele, da war nicht Gott, sondern es war sein Besitz. Und er hat nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Er hat sein Denken nicht unter die Herrschaft Gottes gestellt. Und er hat sein Leben nicht eingesetzt für seine Mitmenschen und das Reich Gottes. Und darum war er auch nicht reich bei Gott. Und er konnte es nicht sein, weil er sich selbst etwas vorgemacht hat, seine Seele belogen hat und niemanden in sein Leben hineinreden lassen hat. Und das ist das Auffallende an der Geschichte. Es redet ja eigentlich nur dieser Mann und sonst niemand. Und das ist typisch für Selbstgespräche. Man redet nur selbst, niemand anderes. Man befindet sich in einer eigenen Welt und kreist um die eigenen Gedanken. Es redet niemand in die eigene Situation hinein. Und das ist typisch für Menschen, die sich selbst täuschen. Wenn man in Selbstgespräche vertieft ist, dann verhindert das, dass andere mir in mein Leben hineinreden können. Und das tun Menschen oft. Sie wollen nicht, dass jemand in ihr Leben hereinredet. Sie wollen die Meinung der anderen gar nicht hören. Sie wollen das gar nicht hören. Sie leben lieber in der Illusion, in der Lüge, die sie sich aufgebaut haben. Sie möchten kein Feedback, nicht wirklich, keine Ratschläge. Sie ignorieren Warnungen und sind beratungsresistent. Aber so wird man nie eine Person, die vom Heiligen Geist erfüllt ist und das Wesen von Jesus spiegelt. Das wird man, wenn man sich ins eigene Leben hineinreden lässt und nicht nur Selbstgespräche führt. Und als allererstes, wenn man sich vom Wort Gottes ins Leben hineinreden lässt. Denn das Wort Gottes, die Bibel, kann dir sagen, wo die Seele Ruhe findet, was der Seele gut tut, wie eine Person aussieht, die sich Gott gedacht hat. Sie kann aufzeigen, was der Seele schadet. Sie kann aufzeigen, wo man sich verändern muss. Und das Wort Gottes kann Mut und Hoffnung geben. Gottes Wort, die Bibel, hat lebensverändernde Kraft. Und darum liest man sie jeden Tag. Man liest sie nicht jeden Tag, damit der Staub nicht auf der Bibel sich ansammelt. Man liest sie, weil sie das Leben verändern und mich selber verändern kann. Darum liest man sie täglich. Und man muss sich vom Heiligen Geist ins Leben hineinreden lassen. Wenn man zu einer Person werden möchte, die erfüllt ist vom Heiligen Geist und das Wesen von Jesus spiegelt, dass mir der Heilige Geist aufzeigt, wo ich Charakterdefizite habe, wo ich vielleicht Schuld habe in meinem Leben, welche Dinge ich aufgeben muss, wo Bindungen vorhanden sind. Der Heilige Geist schenkt eine Vision für mich, wie ich mich verändern soll, und er gibt auch Kraft. Der Heilige Geist ist eine lebensverändernde Kraft und darum brauchen wir ihn, wenn wir uns verändern lassen wollen. Und man muss sich von Menschen ins Leben hereinreden lassen. Mitmenschen können mir helfen, aus meiner Selbsttäuschung herauszukommen. Mitmenschen können mir helfen, Lebenslügen zu erkennen. Und solchen Lebenslügen sitzen wir oft auf und kommen nicht richtig los davon. Mitmenschen können dir helfen, deine Götzen zu entlarven, Bindungen zu lösen, Schuld vor Gott zu bringen. Und darum ist es gut, Selbstgespräche zu unterbrechen und echte Gespräche mit Menschen zu suchen. Ein hilfreiches und heilsames Gespräch. Tut so gut. Es kann dich aus der Sackgasse herausholen und es kann dir helfen, die Pappschachtel vor deinem Kopf zu erkennen, wenn du immer wieder anstößt und es nicht weitergeht. So Gespräche können dir helfen, keine falschen Entscheidungen zu treffen und dich irgendwo in Dingen zu verrennen. Oder sie können dir einfach helfen, einen Schritt weiterzukommen. Einen Schritt weiterkommen auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und sie können dir helfen, einen Schritt weiterzukommen, eine Seele zu sein, die reich ist bei Gott. Und das war die Seele dieses Mannes nicht. Denn er hat nur mit sich selbst gesprochen. Und er hat ein Leben lang sich nicht in sein Leben hineinreden lassen, bis Gott am Ende seines Lebens doch in sein Leben hineingesprochen hat. Und er hat gesagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Um wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Man kann ein Leben lang sich von anderen nichts sagen lassen. Das ist durchaus möglich. Man kann sich ein Leben lang dem Reden Gottes verschließen. Man kann ein Leben lang seine Seele durch Selbstgespräche in Sicherheit wägen. Aber am Ende des Lebens spricht Gott in das eigene Leben hinein und fordert unsere Seele. Und die Frage ist, was für eine Seele ist das dann? Wenn Gott am Ende meines Lebens in mein Leben hineinspricht, was für eine Seele findet er vor? Ist das eine Seele, die sich mit Selbstgesprächen etwas vorgemacht hat? Ist es eine Seele, die sich um sich selbst gedreht hat ein Leben lang? Mein, mir, mich und es nichts anderes gegeben hat? Ist es eine Seele, die sich an den Besitz klammert oder an das Ansehen, an den Palmeres, den man sich angehäuft hat? Ist es eine Seele, die charakterlich deformiert ist, wo Menschen vielleicht sagen, oh, eigentlich, man darf es zwar nicht sagen, aber bin ich froh, ist er nicht mehr da? Gibt es alles? Ist es eine Seele, die verbittert ist, enttäuscht vom Leben, von Gott, von den Mitmenschen? Frustriert? Oder ist es eine Seele, die in Jesus ihre Ruhe gefunden hat? Ist es eine Seele, die im Frieden mit Gott lebt? Ist es eine Seele, die ihre Mitte in Jesus hat? Ist es eine Seele, die charakterlich gefestigt ist? Jemand, der heilsam war für sein Umfeld? Frieden gebracht hat in Situationen und Beziehungen. Ist es eine Seele, aus deren Poren das Wesen von Jesus herausgedrückt hat und einen Glanz hatte? Ist es eine Seele, die Gott nicht von mir fordern muss, sondern die ich ihm übergeben werde? Das ist die Frage unseres Lebens. Das ist die Frage deines Lebens. In welchem Zustand ist deine Seele am Ende deines Lebens? Und in der Geschichte dieses Mannes zeigt es ja, das kann jeden Moment soweit sein. Wie sieht deine Seele aus? Und es ist entscheidend, wie sie aussieht, ob du Selbstgespräche geführt hast oder ob du Gott zu dir sprechen lassen hast. Und Gott möchte reden. Gott möchte dich aus den Selbstgesprächen herausreißen und Worte der Heilung, Worte der Rettung, Rettung der Befreiung, Worte der Ermahnung und Ermutigung zu dir reden. Und das tut er durch sein Wort, durch den Heiligen Geist und durch Mitmenschen. Und am eindrücklichsten hat er durch seinen eigenen Sohn gerettet. Der Mensch wurde und als Mensch gelebt hat und uns vorgelebt hat, wie es aussieht, wenn eine Seele ihre Mitte in Gott hat. Und wie es aussieht und wie eine Person aussieht, die erfüllt ist vom Heiligen Geist und so ein Segen für das Umfeld ist. Und er hat sein Leben dafür gegeben und ist auferstanden, damit wir befreit werden können und ebenso wie er eine solche Seele sein können. Und Gott redet durch Jesus auf einzigartige Weise in unser Leben hinein und sagt: Lass dich retten, lass dich erlösen, finde deine Ruhe in mir, finde deine Mitte in mir, werde eine Seele, die erfüllt ist vom Heiligen Geist und von meinem Wesen. Und ich weiß, viele von uns haben dieses Reden von Jesus gehört und haben auch eine Antwort gegeben, haben ihn als Retter angenommen, haben in ihm das Zentrum, haben ihm den Platz in der Mitte ihres eigenen Lebens gegeben, lassen Jesus Herr sein, stellen ihren Willen unter seine Herrschaft und möchten sich in seinen Dienst stellen. Etliche haben es vielleicht nicht gemacht. Und es ist eigentlich ganz einfach, das zu tun. Jesus in die Mitte seines Lebens zu stellen, benötigt nur ein Gebet. Es beginnt mit einem Gebet. Sei du die Mitte meiner Seele, meiner Existenz. Rede in mein Leben und verändere du mich. Und dieses Gebet kann man ganz alleine beten, zu Hause, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, wenn man einen Spaziergang macht am Nachmittag. Und dieses Gebet kann man natürlich vorzugsweise mit einer Person beten, die einem ermutigen kann, den Weg mit Jesus weiterzugehen. Ich bete mit uns. Und nachher ist im Lied, das wir hören, die Gelegenheit, innerlich zu Jesus zu reden und ihm zu sagen, was man denkt und fühlt. Ja, Jesus, ich danke dir, dass am Ende nicht zählt, was wir angehäuft haben am Besitz und Ansehen, sondern wer wir sind. Und das ist unabhängig von all dem. Und ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir verändert werden können durch die Geist. Und ich bitte dich, dass du das tust an uns. Dass wir können verändert werden in dein Bild. Zu deiner Freude, zu unserer Freude, zum Segen für unser Umfeld. Amen.